Wie ging es dir in dieser Osterwoche? Wie geht es euch nach einer Woche Osterfest? Ich habe letztens gesagt, am Ostersonntag entscheidend war, dass die Frauen Jesus begegnen. Vorher war es für sie Entsetzen. Entscheidend ist bis heute die Begegnung mit dem Auferstandenen. Erst dann wird wirklich Ostern, erst dann wird Freude, erst dann haben wir Hoffnung, wenn wir Jesus selber begegnen. Die Jünger selber, die haben das gehört von den Frauen, aber die haben es nicht geglaubt. Die Freunde von Jesus haben es erst geglaubt, die anderen auch, aber besonders auch Thomas, als Jesus selber ihnen begegnet ist. Ich bin davon überzeugt, auch heute ist die Begegnung mit Jesus zu Ostern und auch heute und auch morgen das Entscheidende. Jesus ist ja nicht einfach wiederbelebt. Der ist durch Wände gegangen. Der hat sich nach ganz anderen Regeln und Spielregeln verhalten. Er hatte einen anderen, einen Ewigkeits-, einen Auferweckungskörper. Jesus war in einer ganz anderen Dimension unterwegs. Das ist Ostern. Da passiert nicht einfach nur eine Wiederbelebung, sondern eine Auferstehung. Eine neue Zeit bricht an. Jesus ist in einen Ewigkeitskörper, vielleicht kann man das so nennen, auferstanden. Und das ist Ostern. Und das ist es auch, was die Jünger so verwandelt. Die Jünger waren traurig, sie waren ängstlich. Und seitdem sie Jesus gesehen haben, seitdem sie den Heiligen Geist bekommen haben, seitdem sind sie voller Freude und voller Mut. Und seitdem waren sie alle bereit für ihren Glauben an diese Auferstehung, waren sie bereit zu sterben. Da ist echt eine Verwandlung passiert, eine echte Neuverwandlung durch die Begegnung mit Jesus. Und davon bin ich überzeugt, dass wir das auch brauchen und dass wir das auch erleben dürfen. Nicht Gesundheit oder nicht etwas anderes ist das höchste Gut, sondern diese Freude, diese Begegnung mit dem Auferstandenen, dass er bei mir ist, dass wir Hoffnung haben können, Hoffnung auf ewiges Leben, dass wir Hoffnung und wirkliche Liebe und Wahrheit haben. All das steckt drin in dieser Begegnung mit Jesus. Das ist Ostern und ich finde, das klingt sehr gut und ich wünsche das jedem. Aber da fangen die Schwierigkeiten ja schon an. Und die Konfis haben das vor 2 Wochen so deutlich gemacht in ihren Aussagen. Schwierig ist vor allem in der Beziehung zu Gott, dass wir ihn nicht sehen können. Und vielleicht kann man jetzt das eine Bild sehen. Ich hoffe, Sie haben es entdeckt. Da unten in der Ecke, da ist doch echt ein Frosch. Schaut nochmal genauer hin, geht ganz nah an den Bildschirm. Mit Gott ist es manchmal genauso. Gar nicht leicht zu entdecken. Gott ist manchmal gar nicht so leicht zu sehen. Und doch bin ich davon überzeugt, wir dürfen ihm begegnen und es geht. Aber das ist heute die Frage, das ist heute unser Thema. Wie geht das, Jesus zu begegnen? Wie kann ich dem auferstandenen Jesus begegnen? Meine erste Antwort ist, schau dir mal die ganzen Jünger, die ganzen Freunde von Jesus an. Hier ist das Abendmahlsbild. Die Jünger sind ganz verschieden. So verschieden wie diese ganzen Schuhe, so verschieden wie die Menschen sind, die Freunde von Jesus waren so unterschiedlich. Da war der Petrus, den wir alle kennen, der Vorangeher, der mutig und aktiv ist. Der rennt zum Grab, lesen wir bei Matthäus und Johannes. Der rennt zum Grab, aber der glaubt es erstmal nicht. Der Johannes rennt auch mit, der lässt auch Petrus dann den Vortritt und der glaubt es. Johannes war einer der Donnersöhne mit Jakobus, die waren auch Fischer, so wie Petrus, die waren sehr eifrig und unerschrocken. Jakobus, lesen wir in Apostelgeschichte 12, ist für seinen Glauben gestorben. Johannes war der Jünger, den Jesus liebte. Natürlich, er hat alle Jünger geliebt und doch Johannes. Also jeder hat so seins. Und dann haben wir noch Matthäus, der war Zöllner. Der war verachtet von den Leuten, der hat nämlich mit den Römern gemeinsame Sache gemacht. Der nächste Jünger, Simon, der Zelot, genau das Gegenteil, der war gegen die Römer. Der war Partisan, der war fast schon Terrorist, der hat gekämpft gegen die Römer. Dann gab es auch noch Judas, dann gab es Thomas, den Zweifler haben wir gehört, und all die anderen, die Emmausjünger und so weiter. Ich will nur andeuten, die Freunde, die Jünger von Jesus waren alle so unterschiedlich und sie haben auch alle ganz unterschiedliche Begegnungen mit Jesus gemacht, auch mit dem Auferstandenen. Das wird berichtet, auch Maria und die Frauen, 1. Korinther 15, da schreibt Paulus, Jesus wurde gesehen zuerst von Petrus, dann von den 12, dann ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen, von denen leben noch die meisten, ihr könnt sie fragen. Danach ist er nochmal gesehen worden von Jakobus und allen Aposteln. Und zuletzt, schreibt Paulus, zuletzt ist er auch von mir gesehen worden. Also ganz verschiedene Leute, sie haben alle eine Begegnung mit Jesus gemacht und wurden dadurch alle verwandelt. Ohne dem kein Glaube, ohne dem keine Kirche. Auch ohne dem heute keine Gemeinde, wenn wir keine Begegnung mit Jesus haben. Aber das ist mein erster Punkt. Die Begegnung mit Jesus ist ganz unterschiedlich. Gott hat uns nämlich ganz unterschiedlich gemacht. So unterschiedlich wie das Gemüse. Also man hat ja zurzeit viel Zeit zum Kochen und für viele ist es gerade, nimmt das mehr Zeit ein als sonst. Viel verschiedenes Obst, verschiedenes Gemüse. Und so unterschiedlich das ist, so unterschiedlich begegnet uns auch Jesus ganz vielfältig. Und das ist schöpfungsgemäß. Du bist so geliebt und geschaffen und so wertvoll. Und es ist gut, wenn wir besser verstehen, wie Gott uns gemeint hat. Er begegnet jedem Menschen auch anders. Weil du anders bist als jemand anderes, dann ist es auch der Grund, warum Gott dir anders begegnet als dem anderen vielleicht. Ich bin davon überzeugt, es gibt verschiedene Zugänge zu Gott. Es gibt verschiedene Begegnungsmöglichkeiten. Ich habe dazu zwei Bücher gelesen. Das ist eines von John Ortberg und das andere ist von Gary Thomas. Besonders das letzte, an dem habe ich mich ein bisschen orientiert. Das Buch heißt 9 Wege, Gott zu lieben. 9 Zugänge zu Gott quasi. 9 verschiedene geistliche Temperamente, vielleicht kann man das so sagen. Also wie die Buntstifte ganz verschiedenfarbig sind, so sind auch wir verschiedenfarbig im Zugang zu Gott. Verschiedene Glaubenstypen mit ihren je eigenen Eigenarten. Das hat alles auch Stärken und es hat auch alles Gefahren. Manche haben das vielleicht schon vor ein paar Jahren bei mir im Bibelkreis oder im Chat oder so gehabt oder auch in der Jugend. Ich habe trotzdem irgendwie den Eindruck gehabt, das ist heute dran und wichtig. Und wer das schon kennt, dem sage ich, das kann man alle paar Jahre mal machen, weil die Zugänge zu Gott verändern sich ja auch. Also ich denke, dass es gut ist, sich das heute mal anzuschauen. Geistliche Prägungen, das hat auch was mit geistlicher Heimat und Prägung zu tun, unterschiedliche Kirche, unterschiedliche Konfession. All das prägt unsere Beziehung, unsere Begegnung zu Jesus, unser Charakter, aber auch unsere Prägung, unsere Familie und so weiter. Und nicht nur wir begegnen Jesus auf vielfältige Weise, sondern auch wir begegnen Jesus, also auch wir lieben Jesus ganz unterschiedlich. Meine Art zu glauben, die kann unterschiedlich sein und nur weil ich das anders mache, muss deins nicht ganz falsch sein. In letzter Konsequenz geht es bei dem Thema auch um die Frage nach der geistlichen Nahrung, also wie hole ich mir geistliches Futter, wie stärke ich meinen Glauben. Ich habe immer noch den Eindruck, dass viele Christen kaum gelernt haben, sich selber geistlich zu füttern und sich selber geistlich zu nähren, mit ihrem Glauben auf eigenen Beinen zu stehen. Quasi Konsumchristen oder ein mechanisches Christsein. Und ich denke, gerade jetzt in der Zeit, wo Gemeindeleben und Gottesdienst und so alles noch ein bisschen anders ist, gerade jetzt ist es so wichtig, dass jede Familie für sich sich selber auch um ihr eigenes geistliches Leben und um die Beziehung und Begegnung zu Jesus kümmert. Du hast deine Verantwortung, nicht nur um deinen Garten, sondern auch um dein geistliches inneres Leben. Darum heute das Thema. Ich will mal 9 Freunde vorstellen. Ich habe 9 Freunde mitgebracht, die ganz holzschnittartig 9 verschiedene Zugänge und Begegnungsmöglichkeiten zu Jesus deutlich machen. 9 Freunde, 9 Glaubenstypen, echte Typen. Die wunderbare Vielfalt des geistlichen Lebens. Und die Frage ist bei den 9, wenn ich das jetzt so ein bisschen vorstelle, für dich die Frage quasi, wer bist denn du am ehesten? Wem bist denn du nahe? Wo nickst denn du am meisten? Und bei welchen sagst du, das ist mir nichts? Vielleicht auch, wen will ich denn mal kennenlernen? Wen finde ich denn spannend? Wer fasziniert mich? Also verschiedene Zugänge und ich glaube, es ist für jeden eine Bereicherung. Auch ich selber gucke mir das immer mal wieder an und gucke, wo bin ich denn gerade und mit was kann ich mich mal beschäftigen. Okay, der erste Typ ist der Schöpfungsschorsch. Der Schöpfungsschorsch, der ist am liebsten draußen und zwar nicht nur im Frühling. Der Schöpfungsschorsch, also der liebt und begegnet Gott vor allem draußen. Wenn er sieht, wie die Blumen blühen und alles wieder sprießt, da geht ihm das Herz auf. Ich glaube, es gibt viele bei uns auf den Dörfern. Und jetzt im Frühling geht es uns fast allen so. Aber ich glaube, es gibt manche Typen, die sind Gott besonders draußen nahe. Hey, und Gott hat uns ja auch so gemacht. Denk mal an Adam und Eva. Gott hat sich dafür entschieden, dass die beiden in einem Garten gelebt haben, in einem Garten gewandelt sind. Vielleicht ist das was für heute, ja? Wenn es nicht zu kalt ist, vielleicht kannst du heute mal die Nacht im Garten verbringen. Adam und Eva, Schöpfungsschorsch. Auch Jesus war viel draußen. Überhaupt damals die biblischen Gestalten, die waren ja wenig drin. Alle Geschichten, die wir haben, sind fast alle draußen. Jesus war oft auf dem Berg. Jesus war oft draußen, ist rumgezogen. Und Jesus hat auch viele Gleichnisse aus der Natur, aus der Landwirtschaft genommen. Also ich glaube, Jesus war auch ein bisschen Schöpfungsschorsch. Psalm 8, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, das, was du gemacht hast, was ist der Mensch? Also wenn ich den Sternenhimmel sehe, dann komme ich ins Staunen und dann merke ich, hey, hier muss es jemanden geben. Oder Psalm 19, Vers 2, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Also wer sich das da draußen mal anschaut, und ich bin davon überzeugt, die meisten waren heute draußen oder haben sich das angeschaut. Herrlich die letzten Tage, die Sonne. Und ich glaube, wir können dankbar sein, dass in diesen Corona-Zeiten wir so ein schönes Wetter haben. Stellt euch das mal vor, November, trüb, kalt, Niesel, das wird dann noch viel mehr aufs Gemüt schlagen. Seid Gott dankbar dafür, ich bin es auf jeden Fall. Schöpfungsschorsch. Paulus schreibt im Römer 1 ganz spannend, denn sein, also Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und Göttlichkeit, sind seit Erschaffung der Welt an seinen Werken durch die Vernunft zu erkennen. Das heißt, jeder Mensch kann allein durch die Schöpfung etwas von Gott erahnen und denken. Martin Luther hat gesagt, die Schöpfung ist die Maske Gottes. Passt auch in unsere Zeit. Die Schöpfung ist die Maske Gottes. Die Schöpfung erinnert uns an Gottes Macht, an seine Schönheit, aber auch an sein Gericht. Die Schöpfung weist auf die Fülle Gottes hin. Und ja, das ist nicht verkehrt und manche sehnen sich danach, dass wir auch Gottesdienste draußen feiern und vielleicht ist das sogar eine Möglichkeit für Mai, Juni, Juli, dass wir auch Gottesdienste draußen feiern, einfach aufgrund der Umstände. Aber ich glaube, das ist eine Möglichkeit zu sagen, hey, lasst uns rausgehen, lasst uns draußen Gott begegnen. Ein Bild habe ich, glaube ich, da ist ein Mann, der geht draußen spazieren und mir geht es selber so, dass ich gern draußen einfach mal eine Stunde spaziere, allein. Und da kann ich ganz gut mit Gott, mit Jesus spazieren gehen. Schöpfungsschorsch, das ist so einer, der ist am liebsten draußen, der muss nicht jetzt die Kirche sehen und klasse, sondern der ist draußen im Wald und dort ist er mit seinem Herrn beisammen. Also macht das. Schöpfungsschorsch, der liebt Ernte, Dank und die Jahreszeiten und so weiter. Schöpfungsschorsch hat aber auch Gefahren. Auf die möchte ich auch hinweisen. Also ich ermutige dich, Schöpfungsschorsch, wenn du so einer bist, geh raus und nimm Jesus mit, bete mit ihm. Denn das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Die Schöpfung allein, die ist ein Hinweis auf Gott, aber sie kann auch in die Irre führen. Sie ist erstmal eine allgemeine Offenbarung Gottes, aber die spezielle Offenbarung Gottes, dass Jesus Christus, der Auferstandene, für deine Sünden gestorben ist und ewiges Leben schenkt, das kann dir kein Baum zeigen. Darum, die Gefahr ist, Schöpfungsschorsch ohne Jesus, Natur ohne Jesus. Ein Problem oder eine Gefahr kann auch werden, dass die Natur selber ein Idol wird und dass du individualistisch so ein bisschen dir dein eigenes Ding zusammenschusterst, ohne Korrektur von Bibel, von Gemeinschaft. Schöpfungsschorsch ist der Erste heute in der Runde und ich glaube, jeder von uns hier auf dem Dorf hat so ein bisschen einen Anteil von dem. Der zweite, beziehungsweise die zweite, ist die Sina. Die zweite Freundin, die ich mitgebracht habe, ist die Sina Sin. Oh, die Sina Sin, die mag auch die Schöpfung, aber vor allem die bunten Blumen. Die Buntheit. Also für Sina, die muss alles mit ihren ganzen Sinnen wahrnehmen. Die kann jetzt nicht nur sagen, ich lese jetzt mal ein Buch und streng mich mit meinem Kopf an und dann lerne ich was von Gott, sondern Gott, der ist so bunt und farbenfroh. Gott ist so vielfältig. Ich will den mit allen Sinnen wahrnehmen. Mit allen Sinnen begegnen. Also das heißt beim Abendmahl schmecken. Ja, das ist super. Aber nicht nur das, ich will den auch sehen. Das heißt auch künstlerisch. Also der Gott der Bibel, der ist auch schön und künstlerisch. Auch in der Schöpfung, aber auch so in den kleinen Details. Also die Sina, die liebt auch Bilder und Kunst und auch die Architektur, also so Kirchen, Kathedralen, klasse, so Bilder, wo die so einfach so die Schönheit Gottes sieht. Da geht die auf, aber auch für die Ohren. Die mag Musik, alles Mögliche. Und da ist die Gott nahe. Wenn es nur stumm ist, da passiert nichts weiter. Aber auch die Nase, also die Sina, die zündet sich, wenn sie die Bibel liest, auch manchmal einfach so eine Duftkerze an. Das ist ein bisschen überspitzt, aber ich will das deutlich machen. Bei uns im evangelischen Raum hier, evangelische Kirche und so weiter, da sind wir oft eher mit unserem Kopf da. Wir hören die Predigt und das ist das Wichtigste, sagen viele. Bei den Katholiken, bei den Orthodoxen, da passiert ziemlich viel. Da kann man was sehen im Gottesdienst, da kann man auch was riechen, den Weihrauch. Das ist für uns ein bisschen befremdlich, okay, aber ich bin davon überzeugt, es spricht die ganzen Sinne an. Und wir sind auch als Christen mit all unseren Sinnen da. Und Gott möchte nicht nur Sina, sondern uns allen auch mit allen Sinnen begegnen. Die Bibel ist voll davon, also dass wir die Schrift nicht nur lesen sollen, sondern auch hören sollen. Und dass die Worte Gottes süßer sind als Honig, lesen wir an vielen Stellen in der Bibel. Ja? Kostet das, esst das. Also da wurden auch Schriftrollen aufgegessen und so weiter. Also das ist ganzheitlich so, auch körperlich. Wir sind auch als Körper, als Menschen sind wir auch Gott nahe. Da kann man das viel ausdehnen. Ich will nur noch einen Hinweis machen. Hier kommt jetzt das Bild mit dem Parfüm. Ich glaube, dass es auch etwas ist, was riechen kann, also was gut duften kann und dass da auch Gott wirken kann. Und das ist nicht nur was für Frauen, für die Sina, sondern auch für die Männer. Wenn die Wurst gegrillt wird, auch das riecht und das duftet und das ist lecker. Und hey, wir sind Menschen, wir riechen und wir sehen und wir schmecken. Und ich glaube, das sollte Gott und das sollte Jesus mit rein. Und wir dürfen ihn auch so entdecken mit all unseren Sinnen. Also ich ermutige dich, wenn du eher der Hörtyp bist, es gibt Hörbibeln und Hörpredigten und so weiter. Es gibt auch gute Düfte, tatsächlich für stille Zeit oder Weihrauch. Ich finde das nicht verkehrt. Das macht was mit uns. Manche haben auch, dass sie was anfassen wollen. Also dass sie zum Beispiel in ihrer Hosentasche immer irgendwas drin haben, einen Nagel oder ein Kreuz oder was sie gerade an Gott erinnert in der aktuellen Zeit. Also finde da deinen Weg. Natürlich das Abendmahl, wir sehnen uns danach, dass wir das bald irgendwann wieder feiern können. Die Gefahr für Sinas Sinn ist natürlich, dass sie die Schönheit selber verherrlicht und dass sie auch abgekoppelt ist von Gott. Und dass diese Anbetung ohne innere Überzeugung ist, sondern so ein bisschen, ich sag mal, im Äußeren stehen bleibt, im Körperlichen. Das ist eine Chance, aber man kann auch wieder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich persönlich glaube, dass die meisten von uns eher verkopft sind, weil wir so evangelisch geprägt sind. Sinas Sinn, Gott mit allen Sinnen lieben. Und wir kommen zum Dritten. Zur Dritten, das ist Traudel. Traudel ist eine sehr liebe Freundin. Traudel-Tradition. Der traditionalistische Typ, Gott lieben durch Rituale und Symbole. Die dürfen wir nicht unterschätzen. Und ich lerne die auch immer mehr schätzen. Die ist regelmäßig. Die ist kontinuierlich. Die ist treu. Wie beim Baum, die Jahresringe, die steht fest. Die hat auch eine gewisse Ordnung in ihrem Gebetsleben. Die muss nicht jeden Tag überlegen, ob sie stille Zeit macht oder die Losung liest. Das ist einfach da. So ein Plan, so ein Kalender, so eine Regelmäßigkeit. Ja? Also das 12-Uhr-Gebet, was wir gerade machen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Manchmal denke ich auch, oh, ist schon 11:55. Ja? Für Traudel ist es kein Problem. Die hat sich da einen Rhythmus und die ist da drin. So diese Regelmäßigkeit, diese Kontinuität. Und das ist ein großer Schatz. Auch die Liturgie unserer Gottesdienste, die liebt Traudel, die liebt regelmäßige Liturgie und Gottesdienste, ja? Die liebt gute Strukturen. Jesus selber war Jude durch und durch und die Juden haben ganz viele solcher Strukturen, Regeln und Liturgien. Jesus selber war in der Synagoge und hat das alles mitgemacht. Die Bibel selber ist ja irgendwie ein Regelbuch oder hat eine Tradition und also ich will das hochschätzen. Das ist nämlich auch gegen jeden Individualismus und jeder macht seins, sondern ich ordne mich auch ein in so ein gemeinsames. Ich gehöre zu einer Gemeinschaft dazu und da ist es hilfreich, wenn wir Regeln haben oder eine Struktur. Wenn wir zum Beispiel gemeinsam 12 Uhr beten, wenn sich jeder daran hält, dann passt das. Wenn jeder sagt, oh, ich fühle mich heute mal nach 13.34 Uhr, wenn das jeder sagt, dann sind wir nicht beisammen. Kirchenjahr, Feste, Riten, solche Dinge liebt die Traudel. Also, ich mache dir Mut, wenn du Traudel bist, Das ist nichts Schlechtes, lass dir auch das nicht madig machen. Das ist auch nicht nur eine Generationsfrage, dass es eher was für Ältere ist, auch wenn der Name Traudl vielleicht darauf hindeutet. Ich glaube, auch für uns Jüngere ist Tradition und Regel und Kontinuität super gut und super prägend. Feste Gebetszeiten, feste Rituale. Wir hatten erst beim Open Access das Thema heilige, gute Gewohnheiten. Also, das ist die Traudl. Ich mache dir auch Mut, da was zu suchen, eine Kontinuität beim 12-Uhr-Gebet. Aber wir bei uns zum Beispiel, wir haben gesagt, wir haben bei uns in jedem Zimmer ein Kreuz. Ist auch so eine Regel, ist auch so ein Symbol, etwas Starres irgendwo. Aber auch Traudl hat Gefahren. Sie hat die Gefahr, etwas zu machen, Gott zu dienen, ohne ihn wirklich zu kennen. Sie hat auch die Gefahr, etwas mechanisch zu wiederholen, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Sie hat die Gefahr, etwas zu vergötzen, nämlich dass die Sache selber, den Ritus, ohne Jesus zu begegnen, ist eine Gefahr. Sie hat auch die Gefahr, auf andere herabzuschauen und zu sagen, du kriegst es nicht hin mit dem 12-Uhr-Gebet. Du bist nachlässig mit der stillen Zeit. Ist eine Gefahr, andere zu verurteilen. Also, das ist Traudl-Tradition. Ein ganz, ganz wertvoller Typ des Glaubens. Der vierte ist Axel, ein guter Freund von mir. Axel Asket. Und schau dir das Bild an, das ist Axel. Haben wir es drauf? Da ist nichts drin, ein leerer Raum, grau, richtig nichts. Und am liebsten würde der seine Kirche genauso gestalten, nichts. Bisschen wie so eine reformierte Kirche, da ist nichts los. Nichts soll ablenken. Axel ist Asket, Axel will seine Ruhe, der will es schlicht und einfach haben. Das soll nichts ablenken, keine großen Gemälde und kein Rauch oder kein irgendwas. Der braucht nichts, der will nur sich konzentrieren auf Gott. Ruhe, Einsamkeit, schlicht, der einfach, der kann auch mit wenig zufrieden sein. Der hat kein Problem, mal ein paar Wochen nicht irgendwie ins Museum zu gehen oder aufs Konzert oder irgendeinen Ausflug zu machen oder ins Kino. Axel, der kann sich gut beschränken. Für den ist Quarantäne, ist es ein Traum. Ja? Der liebt das. Der liebt das Beschränkte, das Eingeschränkte, der Verzicht. Wir haben solche in der Bibel, eine ganze Menge. Johannes der Täufer zum Beispiel. Auch Simson, der Richter, war Nasiräer. Nasiräer, das sind die Leute, die ein besonderes Gelübde gemacht haben. Das heißt, die haben sich nicht rasiert, nicht die Haare geschnitten, das können jetzt eh viele nicht. Hat kein Alkohol getrunken und so, bis bestimmte Einschränkungen. Ein bestimmtes, also viele Mönche, ich würde sagen fast alle Mönche, haben das, ein gewisser Verzicht, eine gewisse Konzentration, also das Mönchsgelübde zu Gehorsam, Arbeit, Gebet, Schweigen und so, das ist alles in diese Richtung Axel Asket. Asket kommt von Aszese und heißt nichts anderes als üben, trainieren, Selbstbeherrschung, vielleicht auch Konzentration, das heißt, ich konzentriere mich, konzentrisch, das heißt, ich gehe in den Mittelpunkt eines Kreises, ich fokussiere das Entscheidende und lass vieles, was halb wichtig ist, unwichtig ist, lass alles weg. Axel Asket geht gerne mal ins Kloster, geht gerne mal in die Stille, der ist sparsam, der fastet auch gern oder macht nächtliche Wachen oder. Axel Asket, zurückgezogen, am See, ganz einfach. Sehr konsequent auch, ja. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem von Axel, dass er manchmal das auch zu sehr betont, dass er sehr konsequent ist und sehr radikal und sehr still, dass er seine Frömmigkeit nach außen kehrt und auch sich über andere erhebt, dass er vielleicht auch manchmal diese Strenge und den Verzicht sucht, einfach um des Verzichts willen und gar nicht um der Begegnung mit Jesus willen. Manchmal denkt Axel auch, er könnte sich irgendwie damit Punkte bei Gott verdienen oder gehört ein bisschen zu so einer geistlichen Elite. All das ist gefährlich für Axel, aber trotzdem, ich denke, Axel ist gut in unserer heutigen Konsumgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, mal runterzufahren, mal rauszukommen. Der innere Mensch entschleunigt, ganz in Ruhe bei Jesus anzukommen. Die Stille ist ein super Schlüssel, um Jesus zu begegnen. Wir haben fast die Hälfte geschafft, aber wir haben noch ein paar Typen, die vielleicht jetzt noch gar nicht vorgekommen sind. Der nächste ist nämlich ganz anders als Axel. Der nächste ist Eckart Action. Und Eckart, der braucht Action. Und hier sind die Kängurus und die machen richtig Action. Die Eckarts unserer Welt, die wollen Gott lieben durch Aktion und die setzen sich ein für Gerechtigkeit und für die Gemeinde. Die wollen was tun, die wollen für Gott unterwegs sein, die wollen kämpfen. Die sind auch überall dabei, wenn es in der Gemeinde was zu tun gibt. Die brauchst du nicht lange zu bitten, 100% für Jesus unterwegs. Ja? Voller Kalender, voll abhängig von Gott. Also Gottesdienst ist für die nicht still werden oder so, sondern Kraft tanken für die neue Woche, für die ganzen Aktionen. Ja? Also Eckart, der ist voll dabei, der ist zielstrebig, der hat Visionen und Pläne, der will sich engagieren auf allen Ebenen. Eckart ist auch in der Bibel, ohne Ende. Mose war Eckart und Elia war Eckart und Habakuk, ja, und Petrus natürlich auch. Und wenn wir an die Tempelreinigung denken, dann war Jesus auch ganz schön Eckart-Action. Na klar, auf jeden Fall. Martin Luther King ist für mich auch so ein Beispiel. Action, also was ich daran gut fände, das ist keiner, der sich zu Hause einmummelt, sondern der sagt, ich bringe mich ein und ich bringe was voran. Ich setze mich ein für Gerechtigkeit. Ich mache irgendwie Hilfe für Flüchtlinge und ich mache Mission und ich mache dort eine Sache. Und wenn ich bete, dann bin ich vor allem im Gebetskampf oder in der Fürbitte aktiv. Ich mache aber auch eine Demo oder eine Petition und ein Café und eine Tafel. Also er hat so viele Ideen, aber der labert nicht nur, der macht auch was. Und das ist so klasse an Eckart Action, da passiert was und der geht voran und der zieht auch viele mit. Und bei uns gibt es nicht so viele Eckarts, habe ich den Eindruck. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, solche Leute braucht es. Solche Leute braucht es, die Gerechtigkeit voranbringen, die sich einsetzen für Gerechtigkeit, die hingehen, die was machen. Auch Eckart hat ein Problem. Auch Eckart hat eine Versuchung, nämlich übersteigerter Ehrgeiz und auch übertriebene Geschäftigkeit. Und manchmal, dann denkt Eckart viel mehr an die Sachen als an sich selber und an seine eigenen Beziehungen, an seine eigene Beziehung auch zu Jesus. Eckart ist manchmal mehr am Rudern als am Beten. Ist eine Gefahr. Und natürlich ist auch er versucht, andere zu verurteilen oder sich zu erheben. Das betrifft fast alle. Eckart Action, das war der fünfte. Und jetzt kommt die Diener, die ist sogar ein bisschen verwandt mit dem Eckart, finde ich. Die Diener ist nämlich die, die dient. Diener dient, so der fürsorgliche Typ. Der geht es nicht so viel um Aktionen, Diener geht es vor allem um Menschen. Nächstenliebe, ganz groß geschrieben. Diener ist Superman. Also wenn die jemanden sieht, der Hilfe braucht, dann ist die da. Dann will die helfen. Die fühlt sich nicht wohl, wenn sie nichts zu tun hat. Die musst du nicht lange bitten. Die will die Menschen in Gottes Reich hineinlieben. Ja? Dieses eine Bild, wo die eine Hand die andere reicht, das finde ich so stark und so schön. Und viele von denen sind auch in sozialen Berufen, glaube ich. Und viele sind auch Christen, die solche Berufe haben und die sagen, ich will mich einsetzen für Menschen. Und indem ich den anderen Menschen helfe, da begegne ich auch Christus und der Christus im Bruder, in der Schwester. Das ist mir ganz nah, dieses Wort. Wenn ich den Nächsten liebe, damit liebe ich Gott. Das hängt zusammen und das finde ich ganz klasse. Und das ist ein ganz starkes Zeichen und es ist auch eine Sprache, die alle Menschen gut verstehen. Mordechai im Alten Testament bei der Esther, das war so ein Typ. Auch Tabitha in Apostelgeschichte 9 wird als jemand benannt, die sich um Menschen gekümmert hat. Mutter Teresa ist natürlich immer der uns da einfällt als Typ. Und natürlich alle Diakonissen und all die, die sich da im diakonischen sozialen Bereich einbringen. Natürlich auch Jesus, wenn er so den einzelnen Menschen im Blick hat und sieht, was er für ein Bedürfnis hat, bei all den Heilungswunden und so weiter. Jesus ist auch eine Diener, na klar. Wir sind alle aufgerufen, einander zu helfen und beizustehen. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob die Zuwendung zu anderen für mich irgendwie eine Herausforderung ist oder vielleicht auch manchmal eine lästige Pflicht oder ob das für mich irgendwie eine Form auch von Anbetung ist und ob mir das leicht von der Hand geht. Also Gastfreundschaft oder Besuchsdienste und so. Ich glaube, das ist Dieners Ding. Und ich ermutige dich, nimm Jesus auch mit hinein, bete vorher und nachher und vielleicht auch mit den Leuten, die du besuchst, um die du dich kümmerst. Und der Diener muss man immer wieder sagen, vergiss dich selber nicht. Lerne auch zu empfangen und die Balance zu halten. Brenne nicht aus. Du kannst nur das geben, was du selber von Jesus empfangen hast. Du kannst nur eine Schale sein, die überfließt. Die Versuchung für Diener ist, dass sie manchmal die Menschen vernachlässigt, die ihr am nächsten stehen. Und manche Dieners, die dienen sich mit ihrer Hilfe manchmal auch selber. Das heißt, es ist ihre Form, Anerkennung zu bekommen. Das ist keine Unterstellung, aber bei manchen ist es eine Gefahr. Diener, dient der sechste Typ. Wir haben noch drei vor uns, und zwar jetzt kommt Enno. Enno, Enthusiasmus. Das ist der Typ, enthusiastisch, schwieriges Wort, das heißt entheos, enthusiastisch, entheos, das heißt, der ist von Gott erfüllt, der ist von Gott fast schon besessen, der ist auf jeden Fall von Gott begeistert. Der enthusiastische Typ, der liebt Gott durch Feiern, durch Party, und der ist emotional. Wie das Lachen der Kinder, der bringt das raus, und die Emotionen gehören dort mit dazu. Ja, also der will das ausdrücken, der will tanzen und feiern und Gottes Gegenwart spüren, und das ist aufregend und kraftvoll. Der will Feste feiern, und die Juden haben Feste gefeiert, und wir Christen sollten auch wieder lernen, das Feste zu feiern. Nicht nur das Abendmahl ein bisschen still, sondern auch zu feiern, fröhlich zu sein, Party zu machen, Lobpreis, da geht Enno auf. In vielen charismatischen Gemeinden ist Enno oft zu finden, wo der Heilige Geist groß ist, wo es darum geht, Zeichen und Wunder und Erfahrungen mit Gott zu machen, wo Gott übernatürlich ist und wo das da ist mit Prophetie und Visionen und so, da ist Enno voll dabei, Träume und Heilungen und Segnungen. Hey, da geht Ennos Herz auf. Und so will er auch Gottesdienste feiern. Und ich finde, das ist gut. Enno ist ganz wichtig. Überall ist Enno, bringt Schwung rein. Manchmal auch ein bisschen Chaos, manchmal braucht es das auch. Aber so diese Erwartung, dass Gott direkt da ist und dass er auch eingreift, das ist gut und das ist wichtig. Vielleicht ist eine Gefahr von Enno, dass er irgendwann die Erfahrung und die Begegnung mit Jesus sucht, einfach um der Erfahrung will. Also wie so ein Kick, so ein Highlight. Erfahrung ist dann wichtig, ohne dass mir die Nachhaltigkeit da entscheidend ist. Gute Gefühle, das ist schon ein guter Lobpreis. Ist eine Gefahr für Enno, das würde ich schon auch sagen. Okay, das ist Enno. Das siebte, der vorletzte ist Conny. Auch ein Glaubenstyp, der ja ganz spannend ist, der ist vielleicht auch ein bisschen mit Axel verwandt. Conny, kontemplativ, noch so ein schwieriges Wort. Kontemplativ. Anschauen, betrachten. Conny liebt und begegnet Jesus durch grenzenlose Hingabe. Ich vergleiche das gern mit Braut und Bräutigam, mit einer Hochzeit. Also Conny ist einer, der liebt Jesus wie einen geliebten Partner. Und am liebsten ist er einfach nur da und sitzt da wie Maria zu Jesu Füßen und ist verliebt in Jesus. Also das ist Conny, völlige Hingabe zu Jesu Füßen sitzen, Gebet, aber man muss gar nicht viele Worte machen. Da ist ganz viel auch manchmal Mystik dabei, also Geheimnis und Verschmelzung. Also die orthodoxe Kirche, die hat viel von Conny kontemplativ. Orthodoxe küssen Ikonen, Orthodoxe haben das Herzensgebet und auch das Gebet der Hingabe und der Begegnung. Vielleicht auch wie die Frau, die wir vor zwei Wochen hatten mit dem Öl, das sie über Jesus geschüttet hat. Also diese Hingabe, diese verschwenderische Liebe. Das ist Conny. Weniger tun, mehr sein. Hingabe, Liebe, verliebt sein, Braut und Bräutigam, all das. Exerzitien, Kreuzweg, Meditation, all das. Herzensgebet, Jesusgebet, all das sind Sachen, mit dem Conny sich beschäftigt. Conny kontemplativ. Conny liebt das Lied Gott ist gegenwärtig, 165 im Grünen Gesangbuch. Gottes Gegenwart anschauen. Ein ganz großes Thema. Die Versuchung oder die Gefahr für Conny kontemplativ ist auf jeden Fall, dass die Menschen vergessen werden, dass weltfremd wird. Auch die Gefahr, Gott gleich werden zu wollen. Und auch so eine Abhängigkeit von Erlebnissen, eine einseitige Anbetung, so ein paar Gefahren. Aber uns tut diese Hingabe, diese Liebe zu Jesus, tut uns allen gut, glaube ich, in gewisser Weise. Der letzte Typ ist viel weniger mit dem Herzen dabei, sondern vor allem tatsächlich jetzt mit dem Verstand. Der neunte Glaubenstyp ist Brian the Brain. So habe ich ihn mal genannt. Brian the Brain, der intellektuelle Typ, der vor allem Gott liebt und begegnet mit dem Verstand. Der liebt Bücher, deswegen sitzt er auch auf den Büchern, hat alles voll. Der will vor allem Gott und die Bibel, sein Wort verstehen und erkennen, die Wahrheit durchdringen. Also der liebt Bibelstudium, der liebt Bibelkreis und Predigt und Kommentare und will Gott immer besser verstehen und der liebt, über solche Themen zu diskutieren, Schöpfung, Evolution, wie ist das so, ja? Der kann sich da vertiefen, um die Wahrheit ringen, er vergisst dann manchmal das Gefühl oder so, ja? Aber Brian hat auf seiner Seite, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Und dann heißt es, mit deinem ganzen Verstand. Also manche andere Typen haben ja mehr das Gefühl oder die Sinne betont, aber der Verstand, der ist nicht unwichtig. Und den Verstand musst du nicht an der Kirchentür abgeben. Brian the Brain, er liebt Gott in der Bibel zu erkennen. Und wenn er da Verknüpfung findet oder so Querverweise, dann geht ihm das Herz auf. Paulus ist für mich ein Brian. Oder auch vom Stamm Levi, die Gesetzeslehrer Deuteronomium 33. Auch natürlich der König Salomo in seiner Weisheit. All die, also ich glaube auch all denen heute, denen die Bibel sehr wichtig ist und die mit Kommentaren und Erklärungen sich da auseinandersetzen wollen, die an Themen arbeiten. Also Theologiestudenten sind meistens auch irgendwie Brian the Brain. Ja, Theologie ist ganz klar. Gott lieben und begegnen mit dem Verstand. Und das braucht's auch. Gott ist nicht nur irgendwie im Gefühl zu erkennen oder so, sondern auch mit dem Verstand. Ich denke, es gehört das beides zusammen. Und wir müssen auch ringen um Klarheit und deswegen dieses Schach. Wir brauchen irgendwie auch eine vernünftige Strategie oder eine vernünftige Wahrheit und müssen auch unseren Glauben formulieren können und da irgendwie auch sprachfähig sein und uns auch mit den Fragen auseinandersetzen. Wenn mich jemand fragt, warum glaubst du, dann kann ich nicht einfach sagen, ich fühle das so und das ist so. Sondern musst du auch ein paar Sachen sagen, hey, aus dem und dem Grund. Und ich kann dir das auch mit ein paar Argumenten untermauern. Das ist gut. Also, Brian liebt Diskussionen, Bibelkreise, Lesungen, Bücher an sich. Brian liebt auch die Bibel. Von daher, Brian, vergiss nicht, bei all den anderen Büchern die Bibel zu lesen. Und die Versuchung ist bei Brian, dass du zu sehr den Streit und die Auseinandersetzung liebst. Brian, es geht bei dir auch immer wieder darum, dass du dein Wissen praktisch wird, konkret wird. Dass neben all dem, was du weißt, dass es auch getan wird. Also die Gefahr ist, dass du nur Dinge gehört hast und kennst und verstehst, aber dass du es nicht bist, dass du nicht handelst und dass du stolz darüber wirst. Das sind die neun Typen. Ich finde, man könnte noch so einen beziehungsorientierten Typen dazu nehmen. Der ist bei den Auflistungen nicht dabei, aber na klar, ist Gemeinschaft im Glauben ganz wichtig und für viele zentraler Bestandteil. Aber ich bleibe heute mal bei diesen neun Typen. Das sind die neun Glaubenstypen, neun Zugänge, Gott, Jesus Christus, dem Auferstandenen zu begegnen und ihn zu lieben. Wie geht's dir damit? Geht die nochmal alle durch? Und das ist auch die Aufgabe für diese Woche, die Challenge. Ob nur klein oder groß, Schüler oder schon lange raus aus der Schule, mach doch für dich mal eine Liste mit den neuen Typen und benote das mal. Der kriegt eine 1, der ist mir ganz nah, der ist so ein bisschen mittel, eine 3 vielleicht und mit dem habe ich nicht viel am Hut, der kriegt eine 5. Also benote doch mal die Typen und guck mal, was sind so vielleicht deine 2, 3 Hauptzugänge zu Gott. Ich glaube, dass es hilfreich ist. Es geht hier nicht um alles in eine Schublade zu stecken, sondern um eine Tendenz. Entdecke deinen Typ, deinen Zugang zu Gott. Wie bist du geprägt? Wie ist deine Familie, deine Gemeinde geprägt? Aber was passt eigentlich zu dir und deinem Charakter, zu deinem, so wie Gott dich gemacht hat? Was ist auch ein Typ, der dich vielleicht fasziniert, wo du noch gar nicht so viel weißt oder wo du noch gar nicht so drin bist und das vielleicht gar nicht lebst, aber was fasziniert dich? Wo sagst du, hey, damit will ich mich mal beschäftigen die Woche? Und wo sagst du, hey, das ist mir fremd, das will ich auch gar nicht? Und du kennst vielleicht auch jemanden, vielleicht sogar in deiner Familie, wo du weißt, das ist der. Auch das ist gut zu wissen. All die Typen, man verändert sich auch im Laufe des Lebens, ja? Und es ist auch gar nicht verkehrt, dass man mal im Laufe seines Lebens so die verschiedenen Zugänge zu Gott hat. Aber ich bin davon überzeugt, es ist gut zu wissen, hey, wenn ich Jesus begegnen will, dann ist das und das so ein bisschen mein Zugang, da bin ich ihm ganz nah. Und es ist bei dem einen halt die Schöpfung, bei dem anderen die Musik, bei dem anderen das Buch, bei dem anderen eher das Gefühl oder, ja. 5 Punkte, die wir aus diesem Glaubenstyp-Ding, finde ich, lernen können. Das ist jetzt mein Schluss. Zum Ersten, hey, wir sind unterschiedlich. Lass uns das akzeptieren. Wir müssen uns nicht gleich machen. Wir müssen nicht alles gleich machen. Wir sind verschieden. Ich bin vielleicht von dem einen total begeistert, du gar nicht, das ist okay. Erlaube es dir selber, ganz neidfrei, dass du anders bist als der andere und dass ihr auch manchmal unterschiedliche Glaubenszugänge habt. Überprüfe deinen Zugang zu Jesus. Überprüfe dein geistliches Leben, deine Nahrungsbeschaffung. Zweitens, diese Typensache hilft, finde ich, andere zu verstehen. Ohne die anderen zu verurteilen, aber einfach wahrzunehmen, hey, der andere ist anders. In meiner Familie zum Beispiel oder in der Gemeinde ist es super wichtig und vielleicht auch spannend, die Woche mal darauf zu schauen, hey, darum ist der andere immer so und darum findet ihr das immer blöd, wenn wir das und das machen. Oder darum hat er gar keinen Bock, wenn ich immer über die Bibelstellen sprechen will. Der ist gar nicht ungeistlich, sondern das ist einfach nicht sein Zugang. Da gibt es 1000 Beispiele, man kann das ganz praktisch ausführen. Denkt das bitte für euch weiter, was es konkret heißt. Aber es hilft total, den anderen zu verstehen. Drittens, wir können voneinander lernen. Dass wir uns nicht nur ergänzen, das ist auch wichtig, aber dass wir auch gegenseitig uns so ein bisschen zeigen können. Wie geht denn das? Wie machst du das? Ja? Ich muss nicht alles von einem erwarten, vom Pfarrer oder von einem aus der Gemeinde. Hey, ich kann auch, du kannst von mir lernen, ich kann von dir lernen. Wir haben verschiedene Zugänge, da ist ganz viel da und ich bringe das ein, was ich habe, was ich kann. Ich glaube, jeder kann einen Zugang zeigen. Wir können voneinander lernen. Wir können einander die Zugangsmöglichkeiten und Begegnungen mit Jesus zeigen. Viertens, ein Blick über den Tellerrand ist immer gut. Raus aus deinem gewohnten Umfeld ist es immer gut. Ich ermutige dazu und erfordere heraus, beschäftige dich mal mit anderen Typen als die, die du kennst und die dir gewohnt sind. Beschäftige dich mit anderen Konfessionen und Denominationen. Beschäftige dich mit anderen christlichen Glaubensrichtungen. Studiere das, lese das, höre das, ob das nur in der Familie oder im Netz ist. Lerne Neues kennen. Ich persönlich bin Fan davon, auch mal in anderen, bei den Orthodoxen oder bei den Katholiken oder bei charismatischen Gemeinden reinzuschauen und zu gucken, wie begegnen die Jesus, wie glauben die. Ich muss nicht alles übernehmen, aber ich kann immer was lernen. Und es gibt in jeder christlichen Kirche gibt's Leute, hey, die sind so eine Inspiration und von denen kann ich mir was mitnehmen. Es gibt viele Wege, Jesus zu begegnen. Ich kenne noch nicht alles und weiß nicht alles. Und das Fünfte, das ist wichtig, wir können trotzdem zusammenbleiben. Und wenn wir verschiedene Zugänge haben, dann können wir trotzdem zusammenbleiben. Und wenn jeder seinen eigenen Zugang zu Gott hat und zu Jesus, ist es super. Und trotzdem bleiben wir zusammen, wir bleiben eine Gemeinde, wir sind verbunden. Und wir können trotzdem sogar gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Und da muss mir nicht alles gefallen und da kann mir die Musik manchmal so sein oder so. Oder ich würde lieber draußen feiern, wir sind in der Kirche oder. Wir bleiben verbunden, denn wir haben einen Herrn. Wir begegnen immer dem Gleichen. Gott verändert sich nicht, aber er zeigt sich uns ganz vielfältig. Und das ist großartig. Und diesen einen Gott können wir gemeinsam anbeten, dem Auferstandenen gemeinsam begegnen. Amen.